Ich habe es erwähnt, Ewigkeitssonntag und das mitten im November. Überlegt, wenn man Tagen Farben geben könnte. Welche Farbe würde ich diesem Tag heute geben? Es gibt nicht wenige, die diesen Weg heute auch auf den Friedhof suchen. Wäre dann schwarz eine passende Farbe? Manche tragen schwarz, weil vor Wochen oder Monaten ein lieber Mensch weggegangen ist. Manche tragen nur innerlich schwarz. Oder nehme ich dann vielleicht doch lieber das Grau, das nicht ganz so hart ist, aber das zum Wetter so nahtlos passt und manchmal auch zur Stimmung und zu den kurzen Tagen? Oder überlege ich mir, am besten ich mache ein bisschen auf Protest, malte die Welt bunt. Dann würde ich diesen Tag als bunt deklarieren oder proklamieren. Ich habe nur die Sorge, dass mich die Realität dann wieder einholt, wenn es nicht so bunt ausgeht, wie ich mir es wünsche. Keine ganz leichte Überlegung, was für eine Farbe bekommt dieser Tag heute? Obwohl, eigentlich alles geklärt. Es gibt in der Kirche seit Jahrhunderten, es müssen schon sagen, seit mehr als 1000 Jahren, eine Farbsymbolik und die hat viel für sich. Und da bekommt dieser Ewigkeitssonntag und hat schon lange eine eigene Farbe. Nicht schwarz, nicht grau, nicht bunt. Ganz einfach, mehr als eine Farbe, weiß. Ja, in Kirchen, wo es Paramente und Altarbehänge gibt, da ist heute ein weißer Wandbehang oder ein weißes Parament aufgehängt. Weil dieser Tag nicht der Trauertag ist, auch. Aber zuerst ist es ein Siegestag und weiß ist die reine Farbe, die Siegerfarbe, die Farbe, die keinen Makel hat und nichts kennt und die über allen Farben steht. Vielleicht die Farbe, die aus einer ganz anderen Welt kommt, Farben überbietet. Deshalb ist Ewigkeitssonntag der weiße Tag. Ich dachte dann, ich ziehe eine passende Krawatte ein, obwohl die Not war, die Läden waren zu. Ich habe keine ganz weiße. Ich tröste mich, dass ein bisschen blau drin ist. Und das passt auch zum Ewigkeitssonntag, der offene Himmel. Aber eigentlich müsste es weiß sein. Ganz genau. Christi Blut und Gerechtigkeit. Die macht's gut. Die macht's rein. Die wäscht weiß. Also einigen wir uns. Heute ist der weiße Tag. Wunderbar. Der Tag, der aufreißt, der öffnet, der Wege neu macht, der himmlische Heimat verbrieft, vergewissert. Und dann dieser Abschnitt, der passt so gut. Allerdings, was nicht passt, ist der Titel. Und der kommt von mir. Ganz schlecht. Eine lebendige Gemeinde bleibt fest. Das hat schon seine Richtigkeit. Aber das ist höchstens das zweite, eher das dritte Wort. Das erste Wort aus unserem Abschnitt heißt, Gott hält fest. Bevor von uns, von Gemeinde oder von mir zu reden ist oder von dir, ist von ihm zu reden. Gott hält fest. Wir aber müssen für alle Zeit danken für euch, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch erwählt hat, dass er euch berufen hat. Wir sind doch nur da, weil es ihn gibt und weil er uns will als Gemeinde. Und wenn ich Gemeinde sage, dann meine ich nicht zuerst Brüdergemeinde, dann meine ich Gemeinde Jesu, verbunden, weltweit vernetzt. Der Name und die Denomination spielt erst im dritten Glied eine Rolle. Die Mitte ist entscheidend, der Christus. Er hält fest. Er hält für uns fest ohne Gefühlsduselei. Ihr kennt das und ich kenne es auch. Da gibt es die gefühlsmüden Tage und mein Glaube ist eben gerade down. Jesus hält fest. Dann gibt es die Tage und manche haben das erlebt, der Trauer, da steht man am Grab und die Antwort bleibt aus. Jesus hält fest. Aber dann gibt es auch diese anderen Tage, die Reisertage. Ich krieg's hin mit meinem Gott, der auch noch ein bisschen. Nein, Jesus hält fest. An jedem Tag Unter jeder Bedingung. Deshalb dieses Wort alle Zeit. Kein Wort von uns. Kein Wort aus uns und kein Wort für uns. Wer kann schon über alle Zeit reden? Niemand. Wir sind alle Zeit verhaftet. Wenn einer von aller Zeit spricht und alle Zeit überblickt und für alle Zeit ein Wort hat, dann der Schöpfer der Zeit. Deshalb passt dieser Abschnitt. Ewigkeitssonntag. Alle Zeit umbetet, alle Zeit umsorgt, alle Zeit festgehalten, im Ganzen und im ganz Einzelnen. Ich habe schon erwähnt, faszinierende Worte. Die müsstet ihr euch einfach heute Mittag oder der Woche noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Oder macht es besser, das ist so wie eine Freundin unserer Familie, die hat einen Gebetssessel. Gestern habe ich sie getroffen, hat sie mir erzählt, morgens vorm Arbeiten, obwohl Kinder im Haus sind, sie hat sich das Recht herausgenommen, eine Zeit im Gebetssessel. Und da ist sie für niemanden zu sprechen. Nur für ihren Herrn. Oder er hört auf sie oder sie hört auf ihn. Und in so einem Gebets, in so einem Stillesessel müssten wir das überlegen, was es heißt, erwählt. Vor aller Zeit. In so einem Stillesessel müssten wir überlegen, was heißt das, berufen von ihm. Und so eine Auszeit müssten wir uns nehmen, um noch einmal nachzudenken, zu buchstabieren und entdecken, was es heißt, Heiligung im Glauben. Zu groß, um das zu geschwind zu entfalten. Aber am Anfang ganz klar, Gott hält fest, ohne Wenn und Aber. Und sogar mit meiner Verpackung und mit dem, was keiner von euch über mich weiß. Er hält mich fest. Wunderbar. Und dann kommen wir erst zum zweiten. Gemeinde Jesu bleibt fest. Aber auch dann stimmt es wieder nicht. Weil das so aktiv klingt, so als ob wir es wären, als ob der Fels da stünde. Machen wir es richtig. Biblisch heißt es, Gemeinde Jesu wird festgehalten. Wir reden so oft vom Aktiv. Machen wir, können wir, schaffen wir, laden wir ein, reißen wir, kriegen wir hin. Vielleicht müssten wir viel öfter vom Passiv reden. Wird gehalten, wird geschenkt. Helmut hat es uns vorgesagt, wird noch einmal Zeit gegeben. Das steckt hier drin. Gemeinde Jesu kann nur fest sein, weil sie gehalten ist. Und ich kann nur stehen, weil ich einen Stand bekommen habe, einen Christusstand. Und du genauso und du auch. Wir werden gehalten, festgehalten. Und das gilt übrigens für alle Bereiche meines Lebens. Glaube spielt sich nicht nur im Kopf ab. Da, wo ich Glaubenssätze formuliere und Bibelworte buchstabiere, Glaube spielt sich in meinem ganzen Leben ab. In Hirn und Herz und Händen. Und überall da gilt festgehalten von ihm. Und nur da, wo ich mein Hirn und mein Herz und meine Hände ihm hinhalte, da kann etwas draus werden, was dieser Abschnitt mit Heiligung bezeichnet. Bibelleser bleiben hängen. Was ist das? Ja, wir wissen die Erklärung, heilige Geräte sind für Gott ausgesonderte Geräte. Der heilige Tempel ist ein Gebäude, das niemand als Mensch gehört, sondern exklusiv für Gott. Ich habe im Vorbereiten noch eine Erklärung gelesen. Heiligung heißt, dass andere durch das, was ich sage und wie ich bin, Jesus entdecken. Ein mächtiger Anspruch. Ein Anspruch, den wir nicht erledigen und schon gar nicht leisten können. Deshalb geschenkt, passiv. Gemeinde Jesu und du und ich, wir werden festgehalten. Wir werden geheiligt durch ihn. Er ist der, der hoffentlich durchscheint, hoffentlich durchspricht, hoffentlich durchhandelt durch mich. Machen können wir es nicht. Und das Ergebnis ist mir auch entnommen. Wir sind doch nur Mittelsleute. Ausrichter, Boten des Evangeliums, Sprachrohr der Gnade, Ablieferer, Transporteur der Liebe Gottes. Gemeinde Jesu wird festgehalten. Das lass uns nicht vergessen. Apropos nicht vergessen, wie mache ich das? Ein kleines Bild ist mir gekommen. Man bekommt im Leben manchmal Geschenke, die bleiben nachhaltig Geschenke. Also ich rede nicht von dem Kalender, den mir jemand schenkt, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist. Und ich rede auch nicht von dem Buch, das ich gestern einem Freund verschenkt habe, hatte ich gerade noch im Regal, muss auch mal weg. Sondern ich rede von Geschenken, die wirklich bleiben. Eins dieser Geschenke steht bei uns im Wohnzimmer im Regal, es sind Gläser. Die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir haben sie geschenkt bekommen zur Hochzeit. Weingläser. Die meisten leben noch. Und bei besonderen Anlässen werden sie auf den Tisch gestellt. Aber ich ertappe mich, und das ist gut so, jedes Mal, wenn ich eins der Gläser rausnehme, dann kommt eine Erinnerung. Dann steht der Schenker mir vor Augen, obwohl der nicht mehr lebt. Mein Onkel Kurt. Und dann steht die Schenkerin vor Augen, obwohl die hochdement ist, meine Tante Ellen. Ich nehme die Gläser nicht in die Hand, ohne dass die beiden da sind. Nicht sichtbar, aber im Raum. Und ohne dass ich dankbar bin für sie. Wie wäre das, wenn wir die Geschenke des Lebens in die Hand nehmen, nicht ohne immer den im Blick zu haben, der schenkt? Dann kommen wir weg von den Dingen zum Geber. Dann kommt uns immer wieder der Aktive in den Sinn, wo wir nur passiv reden können. Ich werde gestärkt. Ich werde fest durch ihn, den Fels, den Halt. Also zwei Runden. Erstens, Gott hält fest. Aber 100 pro. Und ein zweites, Gemeinde wird festgehalten und hält dann hoffentlich auch am Bekenntnis und am Wort fest. Das schreibt Paulus diesen Thessalonichern ins Stammbuch, die verstrubelt sind von den Widersprüchen ihrer Welt und die mit kleiner Kraft unterwegs sind und bei denen es keine Frage ist, das heißt keine Klarheit da ist, ob sie es morgen noch geben wird. Oder ob sie längst weggetragen sind von Menschen und Meinungen. Diese Gemeinde hält fest am Wort, am Bekenntnis. Deshalb sind wir hoffentlich Bibelliebhaber, Wortliebhaber, wortgegründet und wortbezogen. Aber dann noch das Dritte. Der Tröster bleibt. Mich begeistern die beiden Schlusssätze. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, das geht gar nicht in eine Person, Gott ist zu groß für einen und doch einer. Die beiden zusammen mit dem Geist, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste unsere Herzen und stärke euch in allen guten Werk und Wort. Mehr als nur ein Wunsch. Mehr als nur, ach, wird doch auch wieder gut werden. Nein, das ist himmlischer Trost. Gute Hoffnung. Ermutigte Herzen. Gestärkt in Wort und Werk. Authentisch. Christus widerspiegelnd. Trösten ist eine hohe Kunst. Ja, das ist so. Und wer das erlebt hat, wie schwer es ist, nicht mehr getröstet zu sein, sondern in der Tiefe im Loch zu sitzen, der kann erzählen, dass manche Worte nur vorbeihallen. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Trösten ist eine hohe Kunst. Aber trösten ist eine göttliche Gabe, ein Gottesgeschenk. Gottes Wort spricht dort hinein und kann dort herausholen, wo Menschenworte uns vielleicht gar nicht Helfer sind. Seele, meine Seele kann sich nicht selbst trösten. Deshalb schreien Psalmbäder ihre Not und ihre Angst und ihre Hoffnungslosigkeit, schleudern sie heraus Gott entgegen. Wenn ich selbst nicht bei Trost bin, dann gibt es den, der das Wort und die Nähe und die Art und die Gnade hat für mich. Trösten ist deshalb eine Kunst, aber eine Gotteskunst. Wohl uns, wenn wir ein bisschen davon haben, manche mehr begabt, manche weniger, wie Gott unterschiedliche Gaben unterschiedlich verteilt. Keine Frage. Trösten ist Gotteskunst. Denn Trösten hat Ewigkeitsdynamik. Nicht nur Wort auf den Weg, das ein paar Schritte reicht, sondern Trösten ist österlich, auferstehungsmäßig. Trost lässt aufstehen, Trost, Gottes Trost lässt auferstehen. Wenn ich draußen auf dem Friedhof stehe, und das passiert hin und wieder, dann habe ich eine Angewohnheit, und manchmal sind Angewohnheiten gut. Nicht nur Ticks, sondern auch gute Angewohnheiten gibt es. Immer dann, wenn es Richtung Grab hinausgeht, habe ich ein festes Wort, das ich jedes Mal formuliere. Nicht, weil mir keine andere einfallen, sondern weil sich in diesem Wort für mich vieles bündelt. Und wer hin und wieder dabei war, hat es vielleicht beobachtet. Zunächst blicke ich auf den Sarg oder auf die Urne. Da war mal ein lieber Mensch unter uns. Und dann das Wort zu dem, dass der oder dass die und wir alle auch dem Tod geweiht sind. Aber dann geht der Blick nach oben zum großen weißen Kreuz draußen in der Aussegnungshalle. Christus, du Todbesieger, geh voran, brich uns und mir zum Leben deine Bahn. Das kann ich nur sagen, wenn ich einen Platz habe, wo ich hinschaue. Und der Platz kann nicht in Traueraugen gehen. Der Platz kann auch gar nicht ins Leere gehen. Der Platz kann nur an den Balken, der gekreuzigt ist, gehen. Christus, du Todbesieger, geh voran, brich uns zum Leben deine Bahn. So getröstet. Und weil wir gerade beim Friedhof sind, macht ihr mal das Bild bitte rein. Wenn ihr heute ein bisschen Zeit habt oder in den nächsten Tagen, dann empfehle ich euch, hinauszugehen auf den Friedhof. Direkt neben der alten Aussegnungshalle, die jetzt nicht mehr alt ist, sondern ein Schmuckstück geworden ist. Oase am Weg, ist in den letzten Wochen ein Kunstwerk angebracht worden. Manfred Kalscheuer heißt der Künstler. Wir haben ein bisschen geredet miteinander. Er kommt aus Wellendorf, aber fühlt sich als Korntaler, weil er hier zur Schule gegangen ist und hier einkauft und Korntal viel Heimat für ihn ist. Schwester Anne hat eine Idee, eine gute. Wir haben Gräber, Orte, wo wir hinkommen müssen, um noch einmal innezuhalten. Aber was mit dem, der kein Grab hat, weil sein lieber Mensch auf der Flucht verschwunden ist? Weil es anonym gewünscht ist? Weil es vielleicht gar nicht lebensfähig war, wie mir Menschen so gnadenlos sagen? Und? Und deshalb gibt es jetzt seit Donnerstag eingeweiht, neben der Oase dieses Kunstwerk. Das Bild sagt viel zu wenig. Wir sehen eine kleine Figur, ein Kind. Wir sehen links, so schwer zu erkennen, eine Frauengestalt. Wir sehen rechts eine Männergestalt, eine Familie. Drei, die zueinander stehen. Und was, wenn eins fällt? Dieses Kunstwerk, in 2 Jahren gewachsen, mit viel Reden und Überlegen, hat einen Namen bekommen. Gemeinsam, in der Schreibweise. Gemein kann das sein im Leben, wenn mir jemand genommen wird. Richtig gemein. Und dann bin ich so einsam, wie nur Trauernde es empfinden können. Und wenn dann alles dagegen spricht, was macht uns eins? Mit Gottes Führung, mit dem Schicksal, mit dem Weitergehen? Das Besondere an der Skulptur kann ich euch nicht vorführen. Vielleicht ist es gut so, ihr müsst selber euren Platz finden. Geht mal hin. Denn diese drei Personen, die sind beweglich. Sie haben jeweils unten in der Mitte eine Achse und man kann sie um 360 Grad drehen. Und plötzlich entstehen Bilder. Zugewandt sein. Einer dreht sich weg, steigt aus. Brüche im Leben. Das muss gar nicht der Tod sein. Das kann auch, ich bin nicht mehr dabei sein. Und was entsteht dann, wenn einer den Rücken zukehrt? Wenn aus einer Einheit plötzlich nur noch ein gesprengter Rest bleibt? Bewegend. Ich wünsche vielen Menschen, dass dieses Kunstwerk spricht. Aber beim Vorbereiten kam mir noch ein anderer Gedanke. Das ist jetzt ganz menschlich gesprochen, immanent, nur mit Menschen. Was, wenn ich nicht der Große, sondern der Kleine wäre? Und was, wenn die beiden da hinten nicht Mann und Frau sind, sondern noch ein unsichtbarer Dritter dazugehört und der Dreieinige da ist? Dann passt das nicht mehr. Gott wendet sich nie ab. Die müssten wir dann fest verankern. Aber ich da vorne, ich darf zugewandt leben. Ganz auf Gott, den dreieinigen, reichen, liebenvollen Herrn gerichtet. Und dann darf ich mich mit ihm im Rücken umwenden, der Welt zu, und habe dort seine Botschaft zu sagen. Und plötzlich hat sich für mich dieses irdische Kunstwerk noch in einer anderen Dimension erschlossen. Gemeinsam mit dem dreifachen Tröster im Angesicht oder im Rücken. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen. Das ist nicht eine gute Sitte, sondern das ist ein Anliegen und Kennzeichen von Gemeinde Jesu, dass wir uns nicht loslassen und so gut es möglich ist, einander beistehen und tragen und trösten. Und deshalb bitte ich, dass wir uns jetzt erheben. Zum einen, weil es zwei persönliche Ansagen für die Gemeinde gibt, aus den Wechselfällen im Leben, und zum anderen, weil wir ganz bewusst Namen jetzt noch einmal in den Raum stellen, Gemeindemitglieder, Menschen, die sich zu unserer Gemeinde gehalten haben und auch Gemeindemitglieder aus der Christuskirchengemeinde, die in diesem Jahr abgerufen worden sind. Zunächst aktuell eine gute Nachricht, fröhliche Nachricht. Vor einigen Tagen konnte Ehepaar Bichler die goldene Hochzeit feiern. Sie waren auswärts und haben dort ein schönes Fest gehabt und wir freuen uns sehr mit den beiden Bichlers für dieses besondere Ehefest. Aber wir nehmen auch teil an den Angehörigen von Lieselotte Burger. Sie ist im Alter von 77 Jahren verstorben, wohnhaft in der Tübitzerstraße. Die